Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 628. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und wir sind heute mal wieder in einer Dreier-Kombo hier unterwegs, denn die Melanie Gray ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Mella.
It's okay when it's in a three-way. Hallo. So viel zum Thema nicht singen.
Ja, es hat nicht lange gehalten, sage ich mal, dieses Versprechen oder meine Mutmaßung, die wir vor dem Podcast getroffen haben. Genau, heute gibt's mal wieder eure Fragen, unsere Antworten. Also wir beantworten mal wieder eure Hörerfragen. Und da ist wieder einiges Spannendes zusammengekommen. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los, weil ihr alle wisst, die hier dabei sind, wir uns unterstützen können, wir noch mehr haben möchten. Wir hatten jetzt zuletzt die NXT Heatwave Review auch für Unterstützer zum Beispiel und natürlich auch das Magazin wieder am Start. Und vielleicht hört man es an meiner Stimme, mein Popschutz am Mikro ist auch wieder am Start. Wunderbar. So, wir legen gleich los. Und zwar treibt einige die Bloodline-Storyline gerade sehr, sehr um. Und da starten wir erstmal mit jemandem, der Bedenken hat. Das ist nämlich der Sebastian. Und der fragt, seht ihr die Gefahr, dass die Bloodline das NWO-Schicksal ereilt und zu sehr verwässert wird? Also sprich, immer mehr Familienmitglieder aus dem reichhaltigen Stamm der Samoaner, der Anoa'i-Familie von dem einen oder anderen Flügel. Mella, wie siehst du das?
Ja, genug Optionen gibt's ja immer noch. Also das hört ja nie auf, gefühlt, bei den lieben Samoaner. Ja, ich denke und hoffe doch mal, dass die WWE aus der Vergangenheit gelernt hat und das eben nicht tun wird und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo jetzt eben auch mal genug Mitglieder da sind und dass das jetzt im Prinzip nur noch darauf hinaus live läuft, dass es die OG Bloodline gegen die New Bloodline gibt und dass sich das danach so ein bisschen wieder beruhigt und ausläuft, in welcher Form auch immer. Ja, weil also die Gefahr ist natürlich immer da und es wäre auch zu viel, wenn man da die ganzen Leute holt. Aber ich denke mal, wie gesagt, dass WWE da aus der Geschichte gelernt hat.
Ja, Kai, wie siehst du das? Es gibt noch Nico Leo, es gibt noch einen Silla Fatu, meine ich, so heißt er. Es gibt noch einige andere, die da auch wrestlen und wo immer wieder gefragt wird, könnt ihr euch den der Bloodline vorstellen? Oder glaubst du, wir bleiben, wie Mella gerade gesagt hat, quasi bei diesen Vierer-Paarungen?
Also ich hoffe zumindest, dass Mella recht hat, weil es gibt auch immer mal wieder Gerüchte, um Hikuleo dann auch auftauchen soll. Und das Problem ist jetzt mal auch, ne, bei aller Liebe, aber auch so ein Tangaloa hat jetzt ja nicht den größten Mehrwert. Und die Frage ist natürlich, was ist das Ziel? Also wir werden sicherlich irgendwann diesen Bloodline Civil War haben, vielleicht die OG Bloodline gegen die neue Bloodline in irgendeiner Art und Weise, vielleicht noch mit dem The Rock dabei. Die Frage ist natürlich, für wie lange ist das Ganze angelegt? Ne? Also wir alle wissen, diese Bloodline-Storyline, die geht jetzt schon relativ lange. Nur, was macht man dann zum Beispiel, wenn man dieses OG gegen neue Bloodline durcherzählt hat? Was macht dann Tangaloa? Ist dann einfach, yo, waren coole 2 Jahre, du bist jetzt raus. weil klar, ich sag mal, jetzt so ein Jacob Fatu, mit dem kannst du natürlich noch mehr machen. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, wir holen nochmal die halbe Familie da rein für diese eine Storyline und danach wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, weil auf einmal unser halbes Roster aus Samoanern besteht, das könnte dann halt schon eine Gefahr sein. Also deswegen muss man da so ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht alle Leute holt, weil du hast ja jetzt schon, wie gerade gesagt, mit so einem Tangaloa, auf dem ich so ein bisschen einschieße, Leute, die du jetzt nicht außerhalb dieser Storyline brauchst. Oder seht ihr das anders?
Nee, ich glaube auch, dass man, Tangaloa ist natürlich gerade so das schwächste Glied in der Kette, so würde ich einfach mal sagen. Sogar das ganz offensichtlich schwächste Glied in der Kette. Ich sehe den aber auch wirklich in erster Linie als Tag-Team-Wrestler neben dem Tama Tonga auf lange Sicht. Den sehe ich nicht in irgendeiner großen Einzelstory. Und es hat sich ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass Stables am besten funktionieren, wenn du 4 Leute da drin hast. Nämlich einen, der geht um den Main-Title, einer geht um den Mid-Card-Title und ein Tag-Team mit dabei. Und dann hast du 4. Man könnte natürlich jetzt noch ganz modern sein, noch eine Frau mit dabei nehmen, sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich glaube auch, dass ein Triple H, der selbst schon in Gruppierungen ja in seiner Wrestling-Karriere gewesen ist, Evolution und die Generation X, bei dem laufen ja die kreativen Fäden nun mal einfach zusammen. Und da wissen wir, dass der auch eher so ein Purist ist. Und ich glaube auch, dass der ein großes Auge in die Richtung hat, okay, wie war das denn mit der NWO damals, wo quasi dann, ja, quasi jeder Teil der NWO gewesen ist. Und ich glaube, das werden sie nicht machen. Hikuleo wäre natürlich noch ein Kandidat, den man damit reinbringen könnte. Aber da muss man eben dann auch aufpassen, dass man nicht hinterher sowas hat, eben auch wie bei der NWO, wo wir dann irgendwann das NWO-B-Team hatten, das NWO-Wolfpack und dann noch die schwarz-weiße NWO, irgendwann hat noch die silberne mit dabei und dann wird sehr unübersichtlich.
Also ist ja jetzt auch nicht nur ein Fehler, der in der Vergangenheit stattfand. Also klar, du hattest halt die NWO, aber du hattest es ja auch im Bullet Club zum Beispiel,
ja,
der
ja
eine Zeit lang das heißeste war, was es gab, und auf einmal waren mehr Leute im Bullet Club als nicht im Bullet Club. Also von daher...
Wir haben das ja bis heute noch, dass wir quasi Untergruppierungen innerhalb des Bullet Clubs haben, ne, wo wir dann auch die War Dogs zum Beispiel noch haben oder dann auch die Frage, wie gehört das House of Torture jetzt eigentlich da noch mit dazu und warum überhaupt das House of Torture, weil niemand mag das House of Torture.
Mag das House of Torture.
Das ist richtig. Ich hoffe einfach, dass man es quasi dabei belässt und wie du schon gesagt hast, Kai, auf lange Sicht muss man dann ja eben auch mit den Leuten arbeiten, vielleicht wenn diese Bloodline-Story mal vorbei ist, weil die wird auch nicht ewig gehen können. Momentan surft man das ja noch ganz gut, aber es kann auch nicht ewig gehen. Und deswegen, es wird auch irgendwann dann die Welle geben, wo wir dann Samoana wieder rausschmeißen, zum Beispiel, glaube ich.
Ja.
Also, das ist auch, oder einfach die Verträge auslaufen lässt. Jo, Mella, willst du noch was dazu sagen?
Nö, ich glaube, es wurde tatsächlich alles gesagt. Also, kurz gesagt, die Gefahr besteht, aber wie wir, glaube ich, alle festgestellt haben, wir hoffen einfach mal, dass es nicht passiert.
Ja, und zu ergänzend fragt der Chris nämlich, würde die Bloodline weibliche Unterstützung gut tun? Also zum Beispiel Ava, ne, Naomi, Nia Jax wären doch da Möglichkeiten. Mella, wie wäre das?
Oh, ich weiß nicht. Das Schlimme ist dann immer, eigentlich sind dann die Frauen ja meistens dazu verdammt, dass die dann am Ring stehen und sich, blöd gesagt, gegenseitig anbitschen. Deswegen, ich brauch's nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja sonst immer für Frauenpower und alles und dass die ein bisschen Spotlight kriegen. Aber in dem Fall wäre es auch ein bisschen erzwungen, finde ich. Und es fühlt sich nicht richtig an, es fühlt sich nicht natürlich an. Vor allen Dingen, es ist die eine Sache hier, zum Beispiel bei Judgment Day mit Rhea Ripley, die halt auch, ne, gegen Männer zulangt, die einfach die oberste im Prinzip von Judgment Day lange Zeit war oder jetzt mit dem Return auch wieder ist. Deswegen, ich brauch's nicht. Ganz ehrlich, muss ich nicht haben.
Also ich bin da übrigens komplett bei Mella. Also gerade dieser Vergleich mit dem Judgment Day ist super gut, weil da hast du irgendwas, was auch organisch gewachsen ist und wo es perfekt funktioniert. Du hast natürlich noch von der NWO zur LWO, da hast du ja eine Selina Vega drin, was prinzipiell auch noch passt, aber auch trotzdem manchmal so ein bisschen gezwungen wirkt, weil man gesagt hat, ey, wir schmeißen einfach alle Latinos zusammen und das war's. Also jetzt einfach nur das da reinzunehmen, klar, wenn du könntest jetzt auch die Logik von Olaf aufnehmen und sagen, dann hättest du halt jemanden für den Main, für den Midcard, für Tag Team und für den Women's Title, aber es muss passen und nicht gezwungen wirken und mir fällt weniges ein, wo es eben nicht gezwungen wirkt, außer den Judgment Day.
Ja, es ist natürlich auf dem Papier, ist das natürlich eine Möglichkeit, die man hier in Erwägung ziehen könnte, aber wie gesagt, es muss dann auch irgendwie funktionieren und es muss irgendwie auch in die Geschichte hineinpassen. Und derzeit passt das da nicht mit hinein, obwohl natürlich die Frauen, wenn man sich die Geschichte der Anoa'i-Familie anschaut, ja eine sehr dominante Rolle auch phasenweise eingenommen haben. Das war nicht nur durch Männer dominiert, sondern da waren auch viele Frauen dabei, die gerade in der frühen Phase auch Wrestling-Promotions geführt haben und solche Sachen. Ich weiß gerade nicht, wie die Oma, Uroma hieß, da muss ich nochmal den Stammbaum aufschlagen, die da auf Samoa, den da wirklich die federführend gewesen ist. Hört euch einfach den Anoa'i-Podcast an, den wir mal gemacht haben, da haben wir es auch nochmal erklärt. Aber jetzt hier, eine Ava, finde ich, ist noch nicht so weit, um in dieser Rolle mitzuspielen. Naomi als Angeheiratete ist ohnehin so eine andere Geschichte. Nia Jax, wäre eine Möglichkeit.
Kann man aber lassen.
Aber ich sehe es halt nicht. Weil die Geschichte ist eben da auch eine andere. Nämlich in der Geschichte, die der Polarfuchs hier aufgegriffen hat. Nämlich er fragt, gibt es eigentlich Infos, wie lange Jacob Fatu nicht ausreisen darf? Ne? Also darüber haben wir ja auch schon diskutiert. Oder ist die Frist bei ihm schon abgelaufen? Und falls nicht, was für einen Einfluss könnte das auf Booking haben von WWE? Also wie wir jetzt rausgefunden haben bei Money in the Bank, also Einreisen in Kanada, ist offensichtlich kein Problem. Da hatten uns nämlich auch Hörer angeschrieben, ob das für Jacob Fatu ein Problem ist. Und wie er dann auch berichtet worden ist, hat sich ja WWE offensichtlich auch hochrangige juristische Unterstützung hier zur Seite geholt in Form einer Anwaltskanzlei, die auf Einreisefragen spezialisiert ist. Also sprich, da hat man auch schon mal was dafür getan, dass der in Kanada antreten durfte. Aber es gibt jetzt keinerlei Informationen, es gibt keine schwarze Liste, hier darf Jacob Fatou nicht einreisen, weil der hat ja früher mal, ich glaube als 18 war, ich meine, es war bewaffneter Raubüberfall, ist er für verknackt worden und darf deswegen in bestimmte Länder nicht einreisen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das da mit dem weitergeht, weil ich finde, der bringt sehr, sehr viel mit, also vom Look her, der hat ein besonderes Charisma auf jeden Fall, was zum Beispiel ein Tangaloa zum Beispiel nicht ganz so viel mitbringt. Und der bringt eben auch noch gewisse Körperlichkeit mit, ne? Eine gewisse Größe, der hat sich ein bisschen in Shape gebracht, auch noch im Vergleich zu seinen früheren Tagen. Also ich bin sehr neugierig drauf und ich kann mir auch vorstellen, dass der auf lange Sicht noch eine größere Rolle spielen wird. Dann kam hier noch die Frage rein, das ist ein bisschen administrativer Kram, nämlich auch vom Chris, wer ist denn jetzt bei WWE verantwortlich für strategische Entscheidungen, wie zum Beispiel Kooperationen mit anderen Promotions? Das beantworte ich ganz kurz hier. Triple H als Chief Content Officer ist doch eher für die Programmgestaltung, Inhalte und Veröffentlichung zuständig. Ja, wenn das sein einziger Bereich wäre, aber der ist nicht nur als Chief Content Officer nicht nur dafür die Live-Events zuständig, sondern auch für Creative Writing, Talent Relations, Talent Development und Creative Services Departments, um es ganz klar zu sagen. Der ist da auch mit federführend, ganz klar. Der ist der, über den alle kreativen Entscheidungen laufen und als Boss von Talent Relations quasi passt das genau damit rein. Deswegen, das läuft auch über den. Natürlich hat er noch andere Leute bei sich an der Hand. Natürlich aufgrund der Kooperation mit NXT, TNA, demnächst eventuell auch noch AAA, also AAA und Triple H dann quasi. Kann ich mir nicht entgehen lassen, tut mir leid. Ja, das geht alles über seinen Tisch und da hat er natürlich auch mit dem Shawn Michaels zum Beispiel, die werden da auch mit einbezogen sein natürlich und das ist aber einfach so seine Baustelle. So, weiter geht's hier. Der AIC91 hat noch gefragt, jetzt wo Raw bald exklusiv bei Netflix zu sehen sein wird, werden andere Companies wie AEW oder TNA auch exklusiv bei Streaming-Anbietern zu sehen sein oder nutzen sie die Lücke, die WWE im US-Fernsehen hinterlassen hat, lieber Kai? Wie siehst du das?
Boah, da kommt ja super viel zusammen, ne? Also zum einen natürlich könnte das, also klar wäre es taktisch schlau, diese Lücke zu nutzen. Die Frage ist aber auch, will das USA Network oder Fox, wollen die Wrestling reinholen? Das ist ja auch immer die Frage, woher kommt das Geld? Hätte jetzt Fox gesagt, ey, wir geben euch 3 Trilliarden, wäre WWE auch nicht bei Netflix gelandet. Ne? Also das ist ja Angebot und Nachfrage. Also, wenn ich jetzt komplett übertreiben würde, wenn jetzt jemand sagt, ey, wir geben euch jetzt ganz, ganz viel Geld und dafür kommt jetzt Raw als Zeitschrift raus, dann wäre das auch so. Also von daher, das ist, glaube ich, weniger die Entscheidung, ob jetzt AEW und TNA sagen, wir wollen jetzt da und da laufen, sondern wer macht uns das beste Angebot und mit wem können wir da am besten zusammenarbeiten?
Ja, und man darf auch nicht vergessen, es ist nur Raw, was erstmal auf Netflix läuft. Es läuft nicht alles da. SmackDown läuft weiterhin im normalen Fernsehen, nämlich dann USA Network, jetzt momentan noch bei Fox, dann bei USA. NXT läuft bei The CW. Man ist nicht komplett bei Netflix. Das ist ja auch eine andere Kiste. Und um meine Antwort schon mal vorwegzunehmen, bevor die Mella ran darf, ich glaube, man wird das ähnlich machen wie WWE hier. Man wird mehrgleisig fahren. Man wird nicht mehr diesen einen Weg gehen, wir machen nur Kabel, sondern man geht einfach dahin, wo die meiste Kohle ist. Das ist ganz einfach. Und wenn die meiste Kohle bei irgendeinem Streaming-Anbieter ist, klar machst du das dann. Und wenn die meiste Kohle bei irgendeinem Kabelanbieter ist, dann gehst du eben dahin. Und natürlich die Reichweite. Ne? Was bringst du dann, wenn jemand nur ein lokales Netzwerk hat, die aber so und so viel Milliarden in den Rachen schmeißt und im Endeffekt guckt es keiner, hilft es auch nicht weiter. Ne? Aber ich glaube, dass wir jetzt inzwischen in der Zeit sind, wo diese Beschränkung, wir machen nur das eine oder nur das andere, totaler Quatsch ist, sondern du wirst immer dahin gehen, wo du die größte Reichweite und den größten Ertrag hast. Mella, jetzt du.
Ja, ich denke mal, das wird ein guter Testlauf für alle anderen, um eben zu sehen, ob das funktioniert. Weil ich bin ja zum Beispiel jemand, ich gucke eigentlich nur noch Streamingdienste, ich gucke kein normales Fernsehen. Und solche Leute erreichst du dann halt gerade, ne, wenn auf der Startseite dann plötzlich WWE aufploppt und Leute, die vielleicht vergessen haben, dass es Wrestling gibt oder sich nicht dafür interessiert haben, die dann vielleicht mal reingucken. Vielleicht erreicht man so auch ein ganz neues Publikum. Das kann natürlich sein. Vielleicht geht's auch komplett in die Hose. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das am Ende wird. Ansonsten bin ich da ganz bei euch. Ne? Es ist immer die Frage, wo ist das meiste Geld und wer bietet mir quasi die besten Sendeplätze, was ja mit Streamingdiensten auch wegfällt. Ich kann mir das angucken, wann ich möchte.
Ja.
Deswegen, es wird sehr interessant auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn das gut läuft, werden auch, wie Olaf gesagt hat, weitere Promotions aufspringen und ja, mehrgleisig fahren.
Und was ich dann auch ganz interessant, also was ich auch das Wichtigste finde, was Mella gesagt hat, so, lasst uns mal ganz ehrlich sein, ich persönlich kann mir nicht ansatzweise im Leben und schon seit 10 plus Jahren vorstellen, Raw oder SmackDown im linearen Fernsehen zu schauen. Ne? Also ich habe sowieso noch nie verstanden, warum sich das so lange hält und dann auch noch teilweise Quoten hat. Weil, also so klar, natürlich kann ich sagen, wie damals Oma, kannst du es mir aufnehmen, ne? Aber also wir haben 2024, kann ich sagen, oh, wir haben jetzt Viertel nach acht, ich muss jetzt schnell nach Hause, weil Raw läuft. Also das habe ich noch nie verstanden. Von daher gerade dieses Streaming-Angebot, das bestimmt ja auch so viel. Also auch generell, wenn ich so auf mein normales Schauverhalten gehe, ne, so seitdem ich jetzt kein Netflix mehr habe, was ich dann bald wieder haben werde natürlich, aber seitdem ich Netflix nicht mehr habe, ist alles, was auf Netflix läuft, nicht in meinem Kosmos. Und natürlich ist es aber dann auch genauso gut andersrum, dass Leute sagen, ach, das ist auf Netflix, ja, dann kann ich es ja mal gucken, weil ich kann da reinskippen, ich kann das machen, wie ich möchte. Also ich glaube wirklich auch, das kann eine riesengroße Chance sein, auch da wieder vielleicht Leute abzuholen, gerade mit diesen Aufmerksamkeitsspannen, die heutzutage immer kleiner und kleiner und kleiner werden, wo du einfach sagst, ey, ich skippe da mal kurz rein und dann muss ich jetzt nicht warten und ein ganzes Match gucken und wir haben jetzt noch zweimal Werbung.
Ja. Es sei denn, du hast das Paket mit Werbung gebucht.
Ja, aber es ist, dann hast du einfach Pech, weil du arm bist.
Danke. Ist das bei Netflix schon so? Ja. Das gibt's bei Netflix auch, oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Ja, aber es ist nicht viel tatsächlich. Okay. Also ich hab mir das, weil ich einfach zu geizig war, den x-ten Streaming-Dienst komplett zu bezahlen, wird ja auch mal alles teurer. Disney Plus ja jetzt auch wieder. Und ja, deswegen dachte ich, ach komm, so viel Netflix gucke ich nicht, nimmst du das Paket mit Werbung, aber es ist gar nicht so viel.
Okay. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, Streaming-Dienste an- und abzumelden quasi.
Ja, das mache ich nämlich auch.
Und dann musst du halt einfach, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit einfach, ne? Und dann mal wieder gucken, was will ich jetzt gerade sehen, was kickt mich gerade. Jetzt dummerweise ist mein Sohn jetzt Eiskönigin süchtig. Das heißt, ich kann erstmal Disney Plus nicht mehr abonnieren, obwohl da nicht so viel dabei ist, was ich noch sehen möchte. Aber es ist, wie es ist. Naja, machen wir weiter hier. Nämlich ist das Thema John Cena hat auch einige bewegt. Natürlich, der hat hier seine Retirement-Tour ja bei Money in the Bank bekannt gegeben. Und da fragte er C91 auch, der letzte PLE im kommenden Jahr, also 2025, wäre ja wahrscheinlich die Survivor Series im November. Könnte dort John Cenas letztes Match stattfinden? Und wer wäre ein angemessener Gegner? Greift man in die Veteranen-Legende-Kiste oder nutzt man die Bühne, um ein aufstrebendes Talent overzubringen? Da frage ich mal die Mella zuerst.
Ja, Cena hat ja selber schon gesagt, er möchte aufstrebende Talente overbringen und hat dann irgendwie CM Punk genannt.
Was denn?
Fand ich sehr schön. Aber es kommt immer ganz drauf an hier in Sachen Veteranenkiste. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Cena gegen den Undertaker sehen oder so, weil das der Matchqualität wahrscheinlich nicht sehr zuträglich wäre.
Kevin will das sehen
auf jeden Fall. Da könnte auch, keine Ahnung, hier Goldberg oder so kommen und fänd das lustig. Oh, schwierig. Ich habe jetzt gerade gar keinen Wunschkandidaten so im Kopf für das letzte Match. Vielleicht ist auch einfach Teil des Survivor Series Matches und ist der Lone Survivor, wer weiß. Das ist Team Cena gegen Team I don't know gibt. Ich muss sagen, also das ganze Thema macht mich schon so ein bisschen generell emotional, weil ich mir so denke, boah, mit dem hat meine zweite Wrestling-Zeit quasi angefangen und jetzt soll es vorbei sein. Ja, aber ich lasse mich, glaube ich, einfach überraschen. Ich will mir da auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Ich freue mich einfach auf jedes Match, was ich von John Cena noch sehen kann. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall unterhaltsam, egal gegen wen.
Kai, Legende oder neues Talent im letzten Match?
Also nachdem ja die ursprüngliche Ankündigung so ein bisschen schlecht war, wo es dann hieß, letztes Match bei WrestleMania, bis es dann in dieser Post-Show klargestellt wurde, so, nee, das habt ihr alle falsch verstanden. So, ich wrestle das ganze Jahr über. Da habe ich natürlich auch direkt mit Chris so ein bisschen rumgesponnen. Oh, letztes Match bei WrestleMania, was könnte man da nehmen? Und wir halt auch überlegt haben, klar, natürlich wäre es irgendwie cool, auch ein neues Talent aufzubauen. Ich glaube, es ist aber auch also du hast dann schon auch einen Stempel, wenn du das letzte Match von John Cena bist, ne? Das kann jetzt nicht jemand sagen und sagt, ach, in dem sehen wir vielleicht ein bisschen was. Das wäre schon verschwendet. Und diese Legendenkiste ist halt auch blöd, weil natürlich, du musst halt gucken, dass das Match auch noch in irgendeiner Art und Weise ansehnlich wird. Also wir brauchen jetzt nicht nochmal Brothers of Destruction gegen
Generation X. Ich hatte es auch direkt im Kopf.
Also deswegen ist es halt ganz schwierig. Ich sag ganz ehrlich, also ich würde es an sich nicht sehen wollen, weil es ein geiles Match ist, aber von der Geschichte her wäre als letztes Match auch John Cena gegen Randy Orton vollkommen.
Oh, okay.
Also,
oh ja.
Das, ne, also wir haben uns alle darüber aufgeregt, über die 8 Trilliarden Matches, die miteinander hatten, aber es wird halt perfekt passen, sind wir mal ehrlich. Wir
können ja auch John Cena gegen Ric Flair.
Bitte. Ja. Ansonsten ist halt so die Sache, wenn du sagst, wir nehmen jemand Jüngeres, um auch das Match noch ansehnlicher zu machen, da wäre so der Einzige, der mir eingefallen ist, obwohl, was heißt jünger, der ist mittlerweile auch schon fast 40, wäre halt noch so ein Rollins oder ein Roman Reigns gewesen, ne? Wo du sagst, okay, die beiden sind das Nächste, was WWE in ansatzweise groß produziert, was nach John Cena kam. Sind nicht auf dem John Cena-Level, ne? Gut, Roman Reigns natürlich nochmal deutlich, deutlich, deutlich höher als ein Rollins. Aber das wären noch so zwei Typen, wo du sagen könntest, okay, das wäre das letzte Match für John Cena.
Ich hätte auch Bock auf AJ Styles.
Hätte ich auch nichts gegen. Aber ist dann auch schon, also
ist ja, ja, ein SummerSlam-Match, ne? Das ist halt das, ne?
Also, darf ich mal hier, also, dass niemand den Namen Gunther hier erwähnt, ist ja schon eine Schande. Lass doch mal den Gunther hier die Karriere von John Cena beenden.
Boah, ja, kann er auch machen. Also das kann ich mir aber eher so vorstellen, so auf dieser Farewell-Tour, dass er nochmal gegen Cena kämpft.
Das denke ich auch, aber das ist halt so ein Kandidat, den ich da relativ weit oben sehe. Ich habe auch ein bisschen Angst vor einem Match gegen Braun Breaker, wenn ich ehrlich bin.
Da musste ich auch dran denken.
Ja, es ist für mich irgendwie so ein logischer Kandidat, der dann auch nochmal irgendwann sagt, ich will jetzt auch die Legenden zerstören und dann ist es eben ein John Cena, der auf dem Weg ist. Will ich aber nicht das letzte Match haben. Das letzte Match hätte ich gerne Gunther, wenn ich ehrlich bin.
Boah, in meinem Kopf passt das irgendwie so gar nicht.
Ich find aber auch, dass es nicht passt.
Da werde ich nicht warm mit gerade in meinem Kopf. Nee.
Na.
Also die können ja gerne auf dem Weg, wie du gesagt hast, mal ein Match machen. Und wahrscheinlich wird's auch gut. Aber in meinem Kopf ist das so, nee, das muss jemand sein, der auch so ein bisschen eine Historie mit Cena hat. Wie eben zum Beispiel Randy Orton. Ich weiß, dass das Match jetzt nicht super dolle wahrscheinlich wird. Weil da irgendwie die Chemie bei den beiden fehlt, habe ich das Gefühl. Aber das würde ich mir eher angucken als das letzte Match. Also ich würde alle Matches gucken, aber ne, ihr wisst schon, ich hätte in meinem Kopf wird das besser passen einfach.
Aber Randy Orton und John Cena hatten doch Chemie, hallo? Bitteschön.
Ah.
Doch, also wenn einer hier, also ich glaube im Brockhaus neben Chemie ist John Cena Randy Orton, weil ich glaube, die haben sich öfter gesehen, als sie ihre Frauen gesehen haben zu einer gewissen Zeit, 2019, 11, 12.
Vielleicht war das auch das Problem, dass ich es einfach zu oft gesehen habe.
Das ist möglich, aber die hatten auch schon sehr, sehr gute Matches dazwischen, das war ganz klar.
Vielleicht habe ich nur die schlechten gesehen oder nicht so guten.
Ich glaube, die hat einfach Vater gegen Kopf getreten.
Wenn wir gerade schon beim Gunther gewesen sind hier, der Bash in Berlin rückt ja immer näher und einige Fäden werden über den SummerSlam hinausgehen. Habt ihr schon einige Tipps bzw. Wünsche, wie die Card beim Bash in Berlin aussehen könnte, lieber Kai?
Gunther kommt mit dem Weltmeistergurt. Das ist ja wohl, besteht außer Frage. Damian Priest, deine Zeit ist abgelaufen, würde ich sagen an der Stelle.
Machen wir sowas wie jetzt hier zuletzt, dass wir quasi alle deutschsprachigen Catcher auch in Matches packen, dann noch ein Match von Ilja und ein Match von Ludwig Kaiser?
Also Ilja muss man schon bringen.
Ja, also Ilja locker. Frechheit,
wenn ich mir da in Schottland Elba Fire und Isla Dawn angucken muss, ne, dann würde ich aber auch hier in Berlin Ilja Dragunov sehen. Also ich bitte Sie. Ansonsten, ich glaube auch da wieder, was halt ganz wichtig ist, so, die Shows waren cool in Frankreich, Backlash und sowas alles, ne, aber es wird trotzdem kein SummerSlam, ne? Das wird wieder so eine 5-Match-Card. Wir werden da Gunther sehen. Vielleicht sehen wir in irgendeiner Art und Weise Rhea Ripley, weil die sowieso super over ist, ne? Dass man da noch was mitmacht. Ansonsten ist es halt dadurch, dass jetzt dass wir die Matchanzahl recht gering halten, immer schwierig, so Fantasy-Booking zu betreiben, finde ich. Weil du weißt dann eben nicht, okay, sind die Tech-Belts auf der Card? Ist der IC-Belt auf der Card? Oder ist es wieder in den Weeklies? Von daher, also ich glaube, das Hauptding, was wir sehen werden, wird halt Gunther im Main Event sein.
Ich sag noch Ludwig Kaiser gegen Sami Zayn, kriegen wir noch. Ilya bin ich mir nicht sicher. Der ist gerade Punching Bag für einen Braun Strowman.
Aber ich will Ilya.
Ich will den auch, aber den sehe ich gerade nicht in der Position. Ich glaube,
Braun
der ist
Breaker grad, meinst du, oder?
Was habe ich gesagt? Braun Strowman.
Braun Strowman.
Also ähnlich. Von einem Braun zum anderen Braun. Ja, nee, ich meine Braun Breaker. Du hast recht. Aber Ilya sehe ich gerade tatsächlich nicht so. Aber mal gucken. Ansonsten soll er ein bisschen Pressearbeit machen, das kann er gut. Und dann wurde ja noch gefragt vom AIC 91, hat man die Drew-Punk-Fehde so lange aufgebaut und so heiß gekocht, dass das Match qualitativ gar nicht mehr an den Aufbau rankommen kann? Da muss ich natürlich auch den Kai zuerst fragen, als alten CM Punk-Nerd.
Ey, sag mal, selbst wenn die nur eine Promo gehalten hätten, hätte das Match nicht qualitativ dran gekommen. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, CM Punk im Ring, Best in the World, schön und gut, ne? Aber das werden alles keine Banger-Matches mehr. Die werden alle von der Storyline leben. Und ich glaube, auch in diesem Match, klar wird dann Punk mal seine Aktionen reinbringen. Ich glaube, da wird aber auch sehr viel sein, Drew schlägt ihn komplett kaputt, ne? Und meckert ihn an und hebt ihn hoch und hier keinen Respekt zeigen und Claymore und hin und her. Also, das wird jetzt kein 30 Minuten lang Leckerbissen, wo sich beide auskontern bis zum geht nicht mehr. Weil dafür ist Punk A zu fragil und B zu alt.
Also meine Frage ist ja, Mella, bekommen wir überhaupt ein Match oder bekommen wir einfach sowas wie ein Streetfight, weiß ich nicht, Boiler Room Brawl, wie Punjabi Prison, irgendwas mit der Stipulation, wo man auch
besser für Punk.
Bitte?
Wäre auch besser für Punk, um da so ein bisschen drumherum zu arbeiten.
Das meine ich ja, genau das.
Also solange Punk eine Buckshot Lariat macht, bin ich zufrieden.
Warte Gott, das bitte nicht.
Das Witzigste auf der Welt.
Ich hoffe, er schaut sich die nicht von Sol Ruka ab, Kai.
Oh, ja. Direkt beide Knie zerschossen.
Oh, herrlich. Also, wie Kai ja gerade schon gesagt hat, ne, also das Match würde definitiv davon profitieren. Einfach, er ist unterhaltsam, die Storyline ist großartig, wie die sich auf Twitter, X, gegenseitig angehen und hier die Profilbilder ändern und alles. Das ist ja einfach, das macht einfach eine Menge Spaß. Und im Grunde brauche ich gar kein Match von denen mehr. Mir reicht das, wenn die sich verbal da auf Social Media und im Ring bei Promos etc. Wörter um die Ohren hauen. Aber ja, also ich bin da eben ganz bei Kai. Zum einen wird es wahrscheinlich Drew, der wütend CM Punk einfach verkloppt. CM Punk, der da seine 2-3 Aktionen durchbringt, dass die Fans poppen können. Und fertig ist die Lauge. Plus, wenn es dann halt noch ein Streetfight oder was auch immer wird, macht es die Sache halt noch einfacher. Keine Ahnung, wenn die sich Backstage noch prügeln oder was auch immer. Vielleicht auch mit einem Pre-Taped-Segment, keine Ahnung. Vielleicht auch ein Cinematic-Match, who knows. Von alledem würde auf jeden Fall Punk profitieren, definitiv. Und das Match an sich.
Ja, sehe ich auch so. Also, macht dann ein Sanctioned-Match, Fight Without Honor, wie man es auch immer nennen möchte, ne? Ohne Regeln, vielleicht sogar wirklich Backstage-Brawl, wir treffen uns irgendwie, keine Ahnung. Also, macht da was draus, dass es einfach kein klassisches Wrestling-Match wäre, weil die Fehde ist inzwischen auch schon zu aufgeladen, als dass man jetzt einfach sagen kann, ach ja, übrigens, ne, der eine hat den anderen schon blutig gekloppt, der andere hat den einen zigfach um den Titel betrogen. Jetzt aber bitte 1, 2, 3 und schön Rest-Holds austauschen und Submission und Rope-Break und so. Das passt nicht mehr. Ich glaube, wir kriegen da beim SummerSlam was mit der Stipulation, so dass man da auch rumarbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch genau das, was zu der Geschichte derzeit passt. Weil jetzt die beiden plötzlich wieder ins Korsett von einem normalen Wrestling-Match zu sperren, würde auch irgendwie merkwürdig wirken. Das passt ja auch gar nicht zu der Geschichte bis hierhin. Deswegen. So, also, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Frage hier zu John Cena. Die habe ich gerade eben ganz übersehen. Das hatte der Ultimate Warrior gefragt, auch via Discord.
You can see him.
Genau, und er fragte, könnte man, sofern AEW einen John Cena an Land holen könnte, wollte, eine Art NWO-Storyline inszenieren. Ein absoluter WWE-Guy könnte man als absoluten WWE-Guy könnte man diesen Cena als hier zum Beispiel aktuell gegen die Elite bringen. Was bräuchte es, dass das so einen Impact gibt wie der Heel-Turn von Hogan damals? Und da hat er noch Updates nach Money in Bank geschrieben, so, Cena gab ja seine WWE-Rücktrittstour bekannt, AEW-Debüt confirmed. Ja, könnt ihr euch, also, ich sag mal so, ich kann es mir nicht vorstellen, ich finde aber das Gedankenspiel ganz witzig, oder Mella?
Ja, dito, also ich, in Cena werden wir nie bei einer anderen Company als WWE sehen, dafür ist der zu, an diese Company einfach gebunden und auch dankbar für alles, was der da erreichen durfte und machen durfte. Deswegen sehe ich nicht. Plus, der ist ja auch immer mehr in Filme, Serien etc. eingebunden. Und ich denke mal, der freut sich einfach auf sein verdientes Retirement vom Wrestling. An sich ist es natürlich aber sehr lustig. Ich meine, wir haben ja hier auch beim Funhouse-Match gesehen, wie es quasi sein könnte als NWO Cena. Plus, man hat ja immer mal so ein bisschen gehofft und spekuliert, wie es wäre, wenn Cena heel turnen würde. Von daher, das Gedankenspiel finde ich auch super interessant. Aber ich finde halt auch, Cena passt so, so sehr nicht zu AEW, zu dem Stil und allem. Also beim Gedanken daran verknotet sich so ein bisschen mein Hirn, weil ich krieg das einfach nicht auf die Kette, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle.
Kai, wie geht's dir da? Auch Hirnfrost, Hirnknoten?
Also ist natürlich witziges Gedankenspiel, ne? Ist mir aber auch zu viel Fantasy-Booking an der Stelle. Weil, also selbst wenn ich mich darauf einlasse, da passt irgendwie auch gar nichts zusammen, ne? Sei es generell ein Cena woanders, von allein der Tatsache, dass Cena immer bei der WWE war, passend zu dem Wrestler John Cena, wo ich immer noch mir sicher bin, dass der niemals irgendwo anders auftauchen würde. Klar, wir alle sagen niemals nie, ne? Und Geld, und dann kommt wieder Bret Hart und kommt dann doch zurück. Aber bei dem Cena, das kann ich mir irgendwie anders vorstellen, ne? Also wie gesagt, das war ja auch WWE und CM Punk never, never, ever, never. Aber das kann ich auch in meinem Kopf nicht zusammenbringen.
Ja, ich fänd's auch nett. Ich fänd's lustig und es wird garantiert einen großen Knall geben. Ich kann's mir aber nicht vorstellen. So eine Geschichte könnte man dann natürlich bringen, ne? Wenn du so eine Art Invasion da machst. Andererseits funktioniert sowas heute noch, wo jede Meldung quasi im Vorfeld gerüchtet wird und gerade so eine Übernahmegeschichte, wie es damals mit der NWO gegeben hat, das würde heutzutage nicht mehr so funktionieren, weil damals wusste man das nicht. Damals war das Interessante ja daran, dass man zumindest teilweise nicht zwischen Kayfabe und Realität unterscheiden konnte. Man wusste, weil man es einfach nicht wusste, weil viele der Zuschauer nicht die notwendigen Infoquellen gehabt haben. Heutzutage ist es anders. Und das würde natürlich sowas dann schon ein bisschen schwieriger machen. Aber ich fände das eine interessante Kiste, aber ich glaube da kein bisschen dran. Eine Frage, die ja vielleicht hier so ein bisschen in den deutschen Kosmos reinfällt, kam vom Jericho Y2J. Und zwar, was erwartet ihr vom TV Total Promi Wrestling? Liebe Mella, da sind ja die Menschen von der GWF, beziehungsweise Ahmed Scheer ist ja damit drin involviert. Was ist deine Erwartung an das Format? Und wenn man sich so die Kommentare durchliest, wie muss man das aufziehen, dass Wrestling nicht lächerlich gemacht wird von den Promis?
Ich habe mich lustigerweise neulich erst mit Erkan Sulcani darüber unterhalten und der hat mir da so ein paar Infos auch gegeben.
Dann lass uns mal teilhaben.
Unter anderem über den werten Herrn Puffpuff. Puffpuff, ja. Heißt er, ne? Von ja. TV Total. Der sich wohl recht gut angestellt haben soll und dann aber irgendwann doch kotzen musste. Also in den Vorbereitungen war tatsächlich nicht nur die GWF beteiligt, sage ich jetzt mal so vorsichtig, was zumindest den Trainingsort angeht. Also ich glaube, ich verrate da nicht zu viel, weil hier auch TV Total und so, das ist ja in Köln. Da kann man sich jetzt vielleicht denken, wo das Training stattgefunden hat.
Wir waren in Holland.
Ja, bei Rico Bushido und haben erstmal einen durchgezogen. Nee, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze ablaufen wird. Ich weiß, dass die Promis, also es wird auch, glaube ich, mindestens eine Dame dabei sein, wenn ich es richtig erinnere. Und die Promis haben quasi einen Catcher, der denen mit Rat und Tat zur Seite steht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das dann in Multiman-Matches endet, wo auch die Wrestler beteiligt sind, oder ob da wirklich nur die Promis jetzt im Ring stehen. Da bin ich gespannt drauf. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Gefahr mit dem ins Lächerliche ziehen. Also ich glaube schon, dass die sich da den Arsch aufreißen werden, um das Ganze gut dastehen zu lassen, weil ich auch glaube, dass sich eine GWF sonst nicht drauf eingelassen hätte. Aber die Gefahr ist halt trotzdem immer noch da, weil das, ne, ich weiß nicht, wie viel Training die jetzt kriegen, paar Wochen, Monat, zwei Monate maximal. Und in der Zeit, das so zu lernen, um ein Match bestreiten zu können, ohne dass es eben geschauspielert aussieht, das ist happig. das ist richtig, richtig happig. Deswegen, ich glaube, es wird sehr unterhaltsam, auf welche Weise auch immer. Punkt.
Kai, wir sind alle Freunde des Trash-TVs. Haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen eigentlich. Wird das ja auch Trash-TV?
Ich habe davon jetzt gerade zum allerersten Mal gehört.
Was?
Von daher kann ich da nicht so viel Meinung zu abgeben.
Okay. Ich habe da Bock drauf. Ich mochte das ja damals auch schon, als das... Wie hieß denn das damals nochmal? Ich habe doch schon mal Celebrity...
Deathmatch?
Irgendwas.
Deathmatch wollte ich auch mal sagen.
Aber es gab doch schon mal Celebrity Wrestling. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie hieß das denn nochmal?
Also ich weiß nur, wir waren hier mal bei... wie heißt
das? Celebrity Wrestling.
Ah, okay. Wir waren hier mal bei... Mit dem Rock'n'Roll Wrestling Bash waren wir mal bei... Oh, wie heißt der? Der Türke mit den langen Haaren.
Ceylan? Nee, Ceylan.
Bülent Ceylan.
Doch, Bülent, genau.
Ja, ja. Und da war auch die Kebekus dabei und so. Und dann haben wir da auch so ein bisschen rumgecatcht. Das war sehr lustig. Aber da waren halt auch tatsächlich Wrestler im Ring beteiligt und nicht nur Promis.
Ja. Ah ja, also auf jeden Fall. Also ich habe da Bock drauf, weil ich sowas einfach mag. Also ich kann es halt nicht anders sagen. Ich mag solche Formate. Und wahrscheinlich wird Wrestling da auch hier und da ein bisschen doof aussehen, weil die dann irgendwelche blöden Kommentare machen, aber es ist halt auch noch Wrestling, ne? Ne? Genau, Hulk Hogan Celebrity Championship Wrestling gab's doch damals. So, das meine ich.
Ach, okay. Das meintest du.
Das war das, ganz genau, ja. Mit Dennis Rodman war doch damals noch mit dabei, ne? Und wie ist denn der? Dustin Diamond, genau, der aus
Saved by the Bell oder so.
Genau.
Ne?
Genau das.
Ist auch schon verstorben, ne?
Ja?
Ich meine schon.
Mein Gott.
Vor gar nicht so langer Zeit. Aber, boah, ne?
Ja, tatsächlich. 2021 habe ich hier gerade. Ah. Ja. Krass. Ja, also ich freue mich auf so ein Format. Ich finde sowas witzig. Und ich kann auch damit leben, wenn Wrestling ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Weil wenn man so ein bisschen mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt, kann man sich auch gut über Wrestling lustig machen. So ist es halt nun mal. Da muss man auch nicht... Ja, es tut mir leid, Mella. Es ist doch nur einfach so.
Urlaub.
Es ist doch so.
Ich weiß.
Ja? Machen wir weiter. Wir können auch so ein bisschen in die AEW-Schiene hier nochmal gehen, weil da haben wir auch noch ein, zwei Fragen zu bekommen. Deutlich weniger, als es früher der Fall gewesen ist. Übrigens habe ich schon im Vorgespräch so kurz erläutert. Wir hatten mal Phasen, wo Fragen-Podcast was ausschließlich auf AEW-Podcast aus AEW-Fragen bestanden. Jetzt ganz wenig. Der Lasshaus hat gefragt, die AEW-Tag-Team-Szene ist für mich doch stark in den letzten Jahren abgekühlt. Gilt das für euch auch? Und wenn, woran liegt das am meisten für euch? Das Split einiger Teams, dem fehlenden Fokus auf die Titel oder doch durch die Trios-Belt, die viele Tag-Teams aus der Tag-Team-Szene in Beschlag nehmen? Ja, Kai, Tag-Team-Wrestling bei AEW war ja lange Zeit wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Mir geht's ehrlich gesagt genauso. Also ich finde auch, dass man das zwar immer noch mal so als Mittel nimmt, aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Ich habe letztens gelesen, dass die Young Bucks ihre Titel noch nicht einmal verteidigt haben, seitdem die gewonnen haben. Ich glaube, an sowas könnte es vielleicht liegen, oder? Also, dass man da natürlich, man hat dann irgendwie viele Teams und man hat aber auch viele Stables und dann hat man aber auch aus Tech-Teams Trio-Teams gemacht. Und sind wir mal ehrlich, der Trios-Belt, der ist nicht viel besser gebuckt als der Tag-Team-Belt, ne? Also, ja, ich glaube, man hat sich da, was wir auch damals so ein bisschen prophezeit haben, durch die vielen Belts selbst ein Bein gestellt. Weil, wie du eben sagst, die Tag-Team-Division war wirklich überragend eine lange Zeit lang bei AEW. Und hier passiert irgendwie gar nichts. Und Titel sind so ein bisschen Beiwerk. Die Tag-Champs haben andere Programme, in denen sie gerade sind. Deswegen haben sie keine Zeit, nochmal eine andere Fehde zu haben. Selbst wenn, dann macht er mal so, ach hier, komm, macht mal irgendwie 2 gegen 2, da haben wir es auch mal auf der Card. Ja, ist schade. Anscheinend ist, da liegt da nicht mehr so der Fokus drauf.
Man hat sich natürlich auch sehr viele Einzelwrestler als neue Stars rangeholt zuletzt. Ne? Wenn jetzt mal ein Will Ospreay, ein Okada, wenn du ein bisschen zurückgehst, von mir ist auch ein Bryan Danielson, ein Adam Copeland und so. Das sind alles keine Tag-Team-Catcher, sondern man hat schon im Singles-Bereich stärker gesucht und man sucht eben auch da nach neuen Stars im Singles-Bereich mit einem MJF, mit einem Swerve Strickland und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist auch der Fokus einfach abgerückt und deswegen ist auch der Titel in die zweite Reihe gerückt. Und du hast recht, ich habe gerade nochmal geschaut. Also klar, wir hatten 2 Eliminator-Matches um die AEW Tag Team Titles, nämlich einmal gegen, also Young Bucks gegen Christopher Daniels und Matt Sydal, deswegen haben sie ja gewonnen und gegen die Acclaimed haben sie ja verloren. Aber bis jetzt haben sie tatsächlich den Titel noch nicht verteidigt. Stand, das haben wir heute, 11. Juli. Und ich glaube, da ist einfach der Fokus weggerückt und ich find's schade. Man ist ja eher übergegangen zu diesem Stable-Gedanken und ich finde, gutes Tag-Team-Wrestling kann eben auch eine Promotion von anderen Promotions abheben. Vielleicht wird das der AEW mal wieder ganz gut tun. Ja. Mella, möchtest du was dazu sagen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da wir es gerade von Fokus haben, mein Fokus ist tatsächlich von AEW relativ weit abgerückt und ich könnte jetzt nicht beurteilen, wie es um die Tag-Division steht, da ich das nicht so kontinuierlich verfolge mehr. Also, okay. Ja, die sind in meiner Gunst ein bisschen gesunken. Also ich krieg vieles eigentlich nur noch durch Social Media mit.
Ist bei einigen so. Also muss man auch ganz klar sagen. Bei einigen so, auch von bei Hörerinnen und Hörern, ist das ein ähnliches Feedback, was wir auch immer wieder bekommen. Ist sehr schade, weil das Produkt ist wieder deutlich besser geworden, muss man sagen. Aber viele sagen eben auch, ja gut, mir gefällt WWE momentan besser. Ich schaue vielleicht was ganz anderes. Ich schaue aktuell nur Fußball-EM oder irgendwie so. Gibt ja genug andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. So, wir haben noch eine Frage vom Sageras, auch via Discord. Da hatte ich die hatten wir beim letzten Mal schon. Da ist sie ein bisschen unter die Räder gekommen, glaube ich. Ich habe die ein bisschen falsch wiedergegeben und deswegen lese ich sie jetzt ganz vor. So, da hat er nämlich mich angeschrieben, hat gesagt, bin ich nicht so zufrieden mit eurer Antwort. Ihr habt sie falsch zusammengekürzt. Okay, deswegen machen wir es nochmal. Was ist eure Meinung zur aktuellen Behandlung von Mercedes Moné? Das war hier noch vor Forbidden Door, wo es ja das Title versus Title Match gegen Stephanie Vaquer gab, die jetzt ja zu WWE geht und damit sich nicht nur Freunde und Freundin gemacht hat. Er hat aber auch geschrieben, wahrscheinlich gewinnt sie es und ist dann Doppelchampion. Hat er recht gehabt? Ist so. Sie hat zwei Matches und dann beide für den Titel. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, bei Forbidden Door das Match überhaupt zu booken. Die Fans sind jetzt schon komplett gegen sie geturnt. AEW muss jedes Instagram-Posting zu ihr limitieren und die Kommentarfunktion deaktivieren, weil jeder Kommentar nur negativ ist mit Kritik gegen sie, Tony Khan oder AEW, dass sie es nicht verdient hat, man sie nicht bei AEW wollen würde oder dass es schlechtes Booking ist. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man das so booken kann und jemanden innerhalb so kurzer Zeit komplett gegen die Wand fahren kann. Leute beschweren sich immer, dass Charlotte alles geschenkt bekommt, aber Moné hat in 2 Jahren 5 Matches geworkt, kommt zurück, gewinnt im ersten Match den Titel und ihr zweiter ist dann auch schon nicht mehr weit. So, deswegen frage ich jetzt den Kai. Kai, wie siehst du das aktuelle Booking von einer Mercedes Moné, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass sie ja wirklich lange Zeit auch als Babyface gehandelt worden ist, weil daran sind wir beim letzten Fragen-Podcast drauf eingegangen, haben gesagt, nee, die wäre schon besser als hier, aber die Reaktionen gegen sie sind ja einfach sehr negativ gewesen, nicht nur, weil sie eben, also jetzt inzwischen ist sie ja eher in Richtung Heel unterwegs, aber weil sie eben so schnell so präsent ist und so viel Titelgold gewinnt. Wie siehst du das?
Ich finde, es ist mit das Witzigste zu sagen, oh, dass die so schlecht gebuckt wird oder wie man überhaupt sie blöd bucken kann, ne? Und dann kommt Mercedes Moné und sagt, Leute, übrigens, ich habe schon Creative Control. Also das Problem bin schon ich. Finde ich witzig. Es ist auch, ne, ich liebe natürlich Markus, aber es ist auch ganz angenehm, jetzt mal mit euch drüber zu sprechen, weil ich immer im Magazin sage, Markus, das ist so schrecklich, ich hasse jede Promo, ich kann mir das nicht anhören, ne? So, Respekt bei allem, was sie geleistet hat. Aber Vicky, das ist so schrecklich. Und dann sagt Markus immer, nee, das ist ja schon so gut und dann ist ja dieser Plan hinter und man will ja auch, dass die Leute sie hassen. Wo ich gesagt habe, ja, aber es ist halt nicht dieses, ja, ich hasse sie, weil sie ein guter Heel ist, sondern sie nervt mich und dann gucke ich es einfach nicht. Ne, das ist so der, ich nenne es mal den Jinder Mahal-Effekt so ein bisschen. Und auch hier ist wirklich dieses Problem, ich verstehe auch nicht, warum man sie so einsetzt, also Mercedes Moné versteht es natürlich, warum man sie so einsetzt, aber ich habe auch nicht verstanden, warum man ihr da so viel Geld hinterher wirft, damit sie kommt und so tut, als hätte man jetzt den Gottkaiser des Berufsringkampfs irgendwie verpflichtet. Keine Ahnung, also ich finde es auch schlechtes Booking. Und das ist auch nicht dieses, oh, wir turnen gegen die, weil die ist dann so ein Heel und deswegen, sondern das sorgt bei mir und bei ganz vielen Leuten dann auch für Desinteresse.
Ja, also es heißt ja, dass Tony Khan sie für die beste und wichtigste Wrestlerin der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts quasi hält. Der hält große Stücke auf sie und ich halte es aber auch für einen Fehler, dass man ihr hier quasi nicht nur Creative Control gibt, sondern sie hat ja auch ihre eigene Writerin quasi direkt mitgebracht, die sich ja nur um sie kümmert. Ich finde, es wird jetzt langsam wieder besser, aber natürlich ist das übertrieben und ich kann verstehen, dass dann viele Leute auch sagen, nee, das passt nicht. Es passt auch nicht zu AEW. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem. Es passt nicht zum AEW-Spirit, den viele gerade alteingesessene Fans noch im Hinterkopf gehabt haben, ne? Dass es so ein verschworener Kreis ist an Leuten und die die Wrestling-Welt revolutionieren wollen. Jetzt kommt da jemand von außen rein, kriegt 5 Millionen Dollar im Jahr und sagt, nee, wisst ihr was? Ich habe halt Creative Control, ne? Ich mache halt so, wie es mir gefällt. Das passt halt nicht so richtig zusammen zu dem ganzen Ding. Und ich glaube, das ist was, was vielen übel aufstößt. Mir persönlich gefällt das auch nicht wirklich, bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, dass man jetzt mit dem Programm mit Britt Baker da einen anderen Weg geht und dass man dann quasi diese Heat, die man da jetzt kreiert hat, von mir aus auch die Go-Away-Heat oder Jinder Mahal-Heat, von mir aus auch das, dass man die dann nutzt, um sozusagen Britt Baker wieder zu befeuern, die jetzt ja lange weg gewesen ist, jetzt zurückgekommen ist. Das ist so meine Hoffnung hinter der ganzen Geschichte. Ob es dann so passiert, warten wir mal ab, wie jetzt die nächsten Wochen ausfallen. Aber mich hat sie bis jetzt auch noch zwar im Ring durchaus überzeugt. Ich fand auch das Match gegen
Stephanie Vaqueur.
Ja, das fand ich gut. Und davor gegen Willow Nightingale, genau, mein Gott, manchmal stehe ich auch im Schlauch. Genau, fand ich beide gut, fand ich alles gut, aber nichtsdestotrotz hat das, die Charakterausrichtung und auch die Promos sind halt furchtbar. Apropos furchtbar, da hat auch der Tangaluga nämlich eine Nachricht geschrieben hier zu Bianca
Belair. Ja, was sagt jetzt eigentlich Mella zu Mercedes Monet und wie schrecklich die ist?
Hast du nicht gesagt, Mella?
Nee, okay, ich weiß auch nicht, ob ich das
sagen darf.
Ja. Nee, also die Sache ist die, also schon bei WWE fand ich, also Sasha Banks, ich fand die okay in Ring technisch. Ich habe mir eigentlich hauptsächlich die Matches angeguckt, weil die sich in fast jedem Match halb getötet hat und ich das sehr lustig fand. So, dann kam ja diese Tag-Team-Aktion hier, wo die sich auf den Boden gelegt haben und butthurt waren, weil die Tag-Gürtel an die Iconics verlieren sollten und verloren haben. Und das ist mir schon sehr sauer aufgestoßen, weil ich mir so denke, okay, wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Und genau dieser Gedanke projiziert sich halt jetzt auf die Situation bei AEW, weil ich mir da erst recht denke, sag mal, Mädchen, nee, du bist nicht so geil, tut mir leid. Und dass die der halt auch, dass die Mercedes Hogan auch noch Creative Control geben, einem Menschen, der sich offensichtlich für was Besseres hält, ne? Warum? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, also ich finde die ringtechnisch okay, aber gerade gegen Vaqueur muss ich sagen, die hat die halt sowas von überstrahlt und outgerasselt und das Match getragen. Und ne, dann wären halt so Schwächen noch mal deutlicher. Und sie möchte gern einen Stil gehen, den sie nicht so unbedingt gehen kann und möchte den Leuten beweisen, dass sie halt auch super toll ist, was sie aber nicht ist.
Ja.
So. Und aber wie Olaf schon gesagt hat, wenn das jetzt wirklich als Plan war, um Britt Baker super over zu pushen und so, von mir aus, mach it. Aber man hätte es auch anders aufbauen können, ohne die Person Mercedes Monet zu hassen, sondern den Charakter. So.
So, dann mache ich mit der nächsten Frage hier weiter. Da hat der Tangaluga mich gefragt, auch eine Frau, bei der sich viele über das Gimmick aufregen, ist eine Bianca Belair, haben wir auch schon hier gesagt. Und hat er gefragt, wie konnte Bianca Belair denn ihr Gimmick bekommen? Sie ist neu in NXT und geht dann zu den Verantwortlichen und sagt, mein Gimmick soll sein, dass ich die Beste bin. In allem. Deal? Alles klar, Bianca. Kreative Idee, geht klar. Was? Das ist ein Gimmick, das man sich nur als Fünfjähriger überlegen kann. Also die ganze Geschichte ist ja darauf basiert, dass eine Bianca Belair quasi vor WWE extrem erfolgreiche Sportlerin gewesen ist. Unter anderem beim Hürdenlauf, beim CrossFit und das wirklich auf allerhöchstem Niveau. War Powerlifterin und so weiter und so fort und musste letztlich ihre Karriere beenden, weil sie chronische Knorpelverletzung an Rippen gehabt hat. Aber die war halt einfach in vielem, was sie war, die Beste. Und darauf basiert dieses ganze Gimmick. Und ja, es ist inzwischen nervig, aber die ist nicht als neulings bei NXT gekommen und hat gesagt, nee, ich mache das jetzt so. Die hat nämlich keine Creative Control gehabt.
Natürlich sagen wir auch alle und auch ich so, oh, Bianca Belair ist so anstrengend und oh mein Gott, wie sehr finde ich Nia Jax und Natalya nervig oder sowas, ne? Es wird nicht so sein, dass in NXT jemand sagt, das ist mein Gimmick. Da wird dir gesagt, du machst das und wenn du es nicht machst, dann bist du raus.
Genau. Ach, übrigens, du bist eine gute Catcherin. Du bist jetzt die, die müde ist. Und wenn du zurückkommst, bist du die, die ist müde und gruselig.
Ja. Ja, das Ding ist, also an sich ist das ja, also plus, ne, mit der ganzen Hintergrundgeschichte sowieso, plus, aber das ist auch an sich ja ein nettes Einsteiger-Gimmick, gerade wenn man so aussieht wie Bianca Belair, die einfach ripped as fuck ist. Und athletisch as fuck.
Und strong as fuck.
Ja, ja. Ne? Also das macht ja Sinn. Ich glaube, was uns alle mittlerweile sehr nervt, ist, dass da halt keine Entwicklung stattgefunden hat, ja, sondern ne, dass die halt immer sich noch darauf beruht. Ich bin ja schon froh, dass sie sich nicht mehr so oft auf den Arsch haut.
Das stimmt.
Das ist ja schon mal ein Schritt voran. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt so ein Einsteiger-Gimmick, ne? Das ist genauso wie wenn du sagst, ja, ich bin jetzt der arrogante, reiche Schnösel. Klassisches Einsteiger-Heel-Gimmick. Oder mir fällt jetzt nichts anderes ein. Oder ich bin halt, ne, der Ringer.
Oder wie du sagst, ich bin halt super ripped, weil ich vorher Bodybuilder gewesen bin. Dann bin ich halt der Bodybuilder. Guck ja dir an, wie ist Lex Luger zu WWE gekommen? Da war er der Narcissist, weil er halt ja Bodybuilder gewesen ist und so. Und dann guck mal, wohin es danach einen verschlägt. Und hier hat man einfach die reale Vergangenheit genommen. Das macht man ja auch gerne und baut die um. Wir haben es jetzt auch zuletzt bei Sol Ruka und Kalani Jordan gesehen, wo man ja auch diese Turner-Gymnastics-Hintergründe massiv genutzt hat, um die entsprechend zu präsentieren.
Ja, Becky Lynchs und Seamus Gimmick war am Anfang einfach nur, du bist irisch.
Ja, bitte schön. Stimmt. Also. Ja. Ganz, ganz genau. Machen wir weiter hier im Fragenkontext. Wir haben noch ein bisschen Kleinkram. Ultimate Warrior hat noch gefragt, das erste Stadium Stampede Match fand ich ziemlich geil. Also das mit Jericho als Hexe, dem Hangman auf dem Pferd. Leider nutzt sich das ziemlich schnell ab, beziehungsweise hat man irgendwann alles durch. Was würdet ihr von weiteren getapten Varianten hören? Also Mall, Brawl zum Beispiel, was ich witzig finde. Factory Fallout, Home Supply, Hangover, School Rumble. Ich glaube, da sind ja die Möglichkeiten sind ja da unendlich. Aber das Problem ist, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Mall Brawl und einem Factory Fallout, dann im einen klopfst du dich dann auf Fließbändern und auf dem anderen dann so wie Austin und Booker T dann irgendwie an einer Supermarktkasse oder wie
machst du das? Ist schon witzig.
Witzigerweise, du hattest die Frage noch nicht zu Ende gelesen und bei meinem Kopf direkt, boah, da müsste einfach die Örtlichkeit ändern. Oder liest du weiter, ich denke mir so, ja, genau das. Und mein erster Gedanke war ein Schwimmbad.
Oh. Okay.
Also ich finde das Allerbeste, die wirklich die 11 von 10 wäre auf jeden Fall ein Freizeitpark.
Oh ja, in so einem Funhaus oder in der Geisterbahn.
Dann bist du bei DDT auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Ja, wollte ich gerade sagen, lass einfach nur DDT gucken. Ja, in der Straßenbahn hatten sie ja letztens erst.
Ja. Hat da nicht sogar irgendwie der Bürgermeister jemanden gechoppt? War da nicht
ja, der was? Saß auf jeden Fall im Zug.
Ja. Ich meine, Minoru Suzuki, ja.
Ja.
Also, aber auch so generell zu dieser Frage. Ich fand auch, das erste Stadium Stampede war super witzig.
Ja.
Hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, was diese Matches haben, wo du sagst, ja gut, jetzt ist mal wieder Zeit, wir machen das jetzt einmal im Jahr. Das ist halt so wie Wargames oder sowas. Irgendwann hast du so diese geilsten Ideen durcherzählt und dann gehst du so, ja, was hatten wir letztes Jahr nochmal für Ideen, die es nicht geschafft haben? Und dann fängst du an, die zu nehmen. Ich bin wirklich großer Freund von diesen Car-Crash-Sachen und auch gerade zu sagen, das ist ja so simpel wie genial, dann einfach zu sagen, wir wechseln jetzt die Location, ne, wir machen das mal irgendwo anders. Aber es muss halt auch dann passen und nicht einfach sagen, ja, wir machen das jetzt, weil wir haben wieder Juni oder sowas, ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem halt, auch ähnlich wie bei Wargames oder diese ganzen WWE Pay-Per-Views,
die wir
halt
hatten. Elimination Chamber.
Ja, jetzt ist Elimination Chamber, jetzt müssen wir was machen. Jetzt heißt es Hell in a Cell, jetzt müssen wir was machen. Jetzt Extreme Rules, jetzt müssen wir alle mal kurz extreme sein. Ich glaube, auch da kommt so ein bisschen auf die Dosierung an und da dann lieber Quali statt Quantität. Dann lass es lieber mal 2 Jahre ausfallen, dann sind die Leute aber wieder heiß drauf und haben da Bock und vielleicht hast du bis dahin wieder witzige Ideen gesammelt.
Ja, sehe ich auch so. Ansonsten, ja, also die Ideen, die jetzt da schon stehen, finde ich schon alle ziemlich gut. Also,
ja, absolut. Ja,
definitiv.
Von daher.
Lass mal einreichen. Lass mal Toni Kahn anrufen.
Genau, und dann fragt er noch hier, da ich das Wrestling zu der Zeit nicht verfolgt habe, wie war das damals, als TNA auf dem Plan trat? War das so ähnlich wie AEW 2019, ein neuer Konkurrent, oder war TNA einfach eine neue Independent Promotion? Mella, kannst du dich noch dran erinnern damals, wie das gewesen ist?
Nein, absolut nicht. Da bin ich komplett raus. Ich kann auch, glaube ich, gefühlt an einer Hand abzählen, wie oft ich TNA geguckt habe.
Okay. Ich meine, das war ja damals 2002. Und ich bin ehrlich, ich hab damals viel Wrestling geguckt. Ich hab's damals aber hier erst verspätet mitbekommen, als nämlich diese Meldung kam, ach, guck mal, das ist diese Promotion, die machen diese wöchentlichen Pay-Per-Views und da geht irgendwelcher crazy Scheiß ab. Und der crazy Scheiß, damit meine ich jetzt nicht die Midgets oder sonst irgendwas, was sie da eingesetzt haben. Also die haben ja alles probiert, die haben alles an die Wand geworfen, haben gehofft, irgendwas klebt dran. Ne? Da war ja mit... Wir haben doch letztens noch die erste Episode von, oder den ersten Pay-Per-View haben wir doch noch als Classic Review damals gemacht.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Das war gar nicht so geil, wenn man ehrlich ist.
Nee, das war ziemlich beschissen.
Und also in meinem Kosmos hat das nicht so stattgefunden. Und auch im Wrestling war das auch eine Bubble, die quasi das gefeiert hat und die ist dann irgendwie so peu à peu. Aber es hat ja auch keine große Welle gegeben. Die Welle kam erst, als man dann langsam gewachsen ist. Natürlich hat man mitbekommen, dass Jeff Jarrett und Konsorten da was Großes aufbauen, aber das kam erst mit der Zeit. Es war nicht so wie AEW, wo die ganze Wrestling-Welt drauf geblickt hat. Und es gab ja auch da nicht die riesengroße Ankündigung vorher oder so. Das war schon eine ganze Stufe kleiner. Was auch daran lag, dass einfach WWE da so groß gewesen ist zu der Zeit. Das kommt auch noch mit dazu. AEW hat sich auch einen extrem guten Zeitpunkt rausgesucht, um quasi rauszukommen aus dem Schrank. Nämlich indem sie zu der Zeit gestartet sind, wo WWE wirklich geschwächelt ist. Und davon haben sie auch ja wirklich die ersten zweieinhalb Jahre sehr stark profitiert. Darf man auch nicht vergessen. Der Showstopper hat doch gefragt, wir haben jetzt ein bisschen WCW noch mit dabei. Was denkt ihr, wäre passiert, wenn die WCW damals den Monday Night War gewonnen hätte? Was wäre mit Vince McMahon passiert? Wie würde die Wrestling-Landschaft heute aussehen? Wären eventuell manche Wrestler, wie zum Beispiel The Rock, Austin, Cena, niemals zu Stars geworden und andere wie Eddie Guerrero oder Owen Hart vielleicht noch am Leben? Und überhaupt, wären wir dann überhaupt geboren, Kai?
Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Vater hat gesagt, ey, WCW, ich glaube, die sind auf dem absteigenden Ast, ich halt mal rein.
Bitte.
Du hast die Vorlage gegeben, selber schuld. Ernte, was du siehst. Ja. Ja, das ist, also, da kann ich nicht viel zu sagen. Das ist so viel, was wäre, wenn. Und unabhängig davon war ich da so vielleicht 2-3 Jahre alt. Also genauso schlau wie jetzt. Aber trotzdem kann ich dazu nicht viel sagen.
Mella, was kannst du dazu sagen?
Wie Kai schon gesagt hat, ey, das ist so viel wenn. Gerade das Thema Vince in der Beziehung, ich weiß nicht, ob das nicht wirklich sehr düster geendet hätte. Also jetzt ohne Spaß. Ich meine das wirklich bitterböse ernst. Weil für den Mann diese Promotion und Wrestling an sich ja einfach alles war. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein böses Ende genommen hätte. Auf der anderen Seite, vielleicht hätte man ihm auch, um ihn noch mehr zu demütigen, einen Job bei WCW angeboten. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Als so Laufbursche, so zum Kaffee holen oder so.
Ich glaube nicht, dass er es gemacht hätte.
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Nee, aber vielleicht auch einen richtigen Job. Und was die ganzen Stars angeht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sich WCW nicht trotzdem, wenn die Monday Night Wars gewonnen hätten, irgendwann selbst zerstört hätte. Und wir jetzt komplett ohne eine mächtigere Promotion dastehen würden und nicht irgendwie vielleicht sogar wieder in Richtung Territories gerutscht wären. Also das ist jetzt ganz, ganz viel wenn, ne, natürlich. Aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass WCW sich am Ende trotzdem selbst zerstört hätte, weil sie überheblich geworden wären und wir jetzt eine ganz andere Wrestling-Landschaft hätten. Mit keiner dominanten Promotion.
Finde ich eine interessante Idee, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir eine oder sogar mehrere kleinere Promotions gehabt hätten. Ich weiß nicht, ob die WCW sich so lange gehalten hätte, allein aufgrund der Struktur. Wie die WCW ist ja aus vielerlei Gründen gescheitert. Kreativ, wirtschaftlich, wir haben die TV-Situation gehabt und so weiter und so fort. Also da sind ja mehrere Puzzleteile zusammengekommen, damit das überhaupt so kollabiert ist, wie es dann kollabiert ist am Ende des Tages. Vince McMahon ohne die WWF zur damaligen Zeit schwierig, weil er ja auch sehr viel von seinem eigenen Geld noch drin gesteckt hat. Ne? Ich meine, natürlich hatte der noch, war der noch ein reicher Mann, aber das war noch nicht so wie heute, wo der wirklich ein Billionär gewesen ist, sondern das kam ja erst noch. Und da zu der Zeit, als die WCW erstarkt ist, war er noch nicht so unantastbar, wie es dann später zumindest finanziell gewesen ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er eben aufgrund seiner Beziehung dann irgendwie auf einem anderen Weg irgendwas auf die Beine gestellt hätte. Aber dann vielleicht nicht mehr in der Größenordnung von der WWF. Ich kann es mir bei ihm nicht vorstellen, dass er bei der WCW gearbeitet hätte. Das glaube ich nicht. Und zu der Frage mit den Stars. Ich glaube, dass die WCW Leute wie einen Rock Austin sofort genommen hätte. Also die waren ja da schon Stars. Das heißt, die wären da geblieben. Die wären mit rübergegangen. Austin vielleicht zähneknirschend, weil er keinen Bock auf Eric Bischoff hat. Aber ich glaube schon, dass die einen Star, dass die Leute genommen hätten. Und natürlich so, ich tue mir immer so schwer bei so was wäre wenn Fragen, wenn da der Tod mit reinspielt mit Eddie Guerrero und Owen Hart. Eddie Guerrero ist schlussendlich an seiner ungesunden Lebensweise mehr oder weniger und an seinen eigenen Dämonen gestorben, ne? Alkohol, Drogen und Painkiller und so weiter und so fort, Verletzungen, die auch mit dabei kamen. Weiß ich nicht, ob man den hätte retten können, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hätte viel früher geschehen müssen, auf eine gewisse Art und Weise. Owen Hart, wahrscheinlich hätte das überlebt, weil wahrscheinlich hat man den Stunt nicht gemacht, aber da tue ich mir ja wirklich schwer, sowas da damit ins Kalkül zu ziehen. Ich glaube, was man da ganz klar sagen kann, dass die Wrestling-Landschaft ganz, ganz anders gewesen wäre. Es hätte auch TNA zum Beispiel nicht gegeben. Wahrscheinlich. Ne? TNA ist 2002 gegründet worden. Jeff Jarrett war bis zum Ende bei der WCW dabei. Sprich, der wird nicht die Notwendigkeit gehabt haben, da sein eigenes Geld in den Pott zu schmeißen, zu sagen, ja, jetzt aber muss ich eine neue Promotion gründen. Hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben. Hätte es dann Ring of Honor gegeben? Weiß man nicht. Hätte es den ganzen Indie-Boom gegeben? Wahrscheinlich nicht. Also von daher ganz, ganz viele Wenns und Abers und ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Also ich glaube, da kann man einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, wo man das aber wirklich mal auf einer Mindmap quasi ausmalt, was wäre, wenn, was passiert mit den Einzelnen. Ich setze Markus mal drauf an, glaube ich.
Am besten.
Ja.
Und dann
hat ja Spaß an sowas.
Genau. Er hat ja auch eine ganze Liste mit sowas wäre wenn Themen, wollten wir auch noch mal machen. Da fragt der Oliver noch, hätte Eric Bischoff im Falle des WCW-Kaufs auch das Problem gehabt, dass die großen Stars wegen den Time Warner-Verträgen nicht verfügbar gewesen wären? Ja. Klar.
Ich wollte gerade sagen, ja. Punkt.
Also vielleicht hätte er da aufgrund der Nähe zum Unternehmen, vielleicht hätte er da noch irgendwas dealen können. Das Problem war ja, wegen der Time Warner-Verträge, die hätten ja gehen können. Aber das Problem war ja, dass die da so einen Arsch voll Geld bekommen haben, dass sie gesagt haben, nee, ich will nicht. Ich lass mich nicht da rauskaufen. Booker T war ja einer von den Leuten, die gesagt haben, nee, ich will präsent bleiben. Und der hat ja quasi den Vertrag aufgekündigt und ist gegangen. Und ist das Risiko eingegangen, zur WWE zu gehen und nicht den sicheren Paycheck zu nehmen. Ja?
Unser so. Shucky Ducky Quack Quack Bukati.
Genau, das war das. Was haben wir jetzt noch? Genau, ich habe noch eine Frage vom Nischenliebhaber, nämlich, warum wurde John Hennigan eigentlich nie ein größerer Star? Also Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Impact, wie auch immer, bei welcher Promotion er auch immer auftaucht. In der WWE war er immer nur der ewige Sidekick von The Miz, ansonsten vielleicht mal IC oder Tag Team Champion. Hallo, der war auch mal ECW Champion.
Ja, aber ein Match mit CM Punk haben ganze 5 Minuten bekommen.
Genau, er war nie in größere, prominenteren Storylines. Aktuell wird er bei AW sogar nur als Jobber eingesetzt und so weiter und so fort. Mellard, ich glaube, hast du ihn mal kennengelernt eigentlich? Der war doch auch mal bei der WXW damals.
Ja. Ich habe ihm einmal die Hand gegeben, so.
Punkt. Okay. Ihr seid Best Buddies also, ja?
Richtig, genau. Also wir schreiben uns täglich. ich glaube, dass tatsächlich die Frage sehr gut, beziehungsweise die Antwort zu der Frage relativ gut zum Fragensteller passt vom Namen her. Ich glaube, er war einfach immer zu nischig. Weil er hat ja schon einen sehr eigenen Stil und gerade dieses Highflying Fancy Zeug war halt in der WWE lange Zeit eher so zweitrangig, also nur für die Midcard-Titel reicht's, aber halt für nichts Größeres. Und mittlerweile, man muss halt auch sagen, der Mann ist älter geworden. Und gerade wenn man an so einem Punkt in seiner Karriere ist, wo er jetzt gerade ist, dann ist halt so blöd gesagt die Aufgabe, anderes Talent overzubringen. Ne, muss jetzt nicht verjobbt werden, aber so generell, wenn man an seinem Ende steht, dann sollte man, mein Gott.
Ab Ende seiner Karriere, Mella.
Ja, dann sollte man halt eigentlich, ne, dann sollte es der Job sein, jüngeres Talent overzuputten. Also so ist das für mich begründet.
War nicht auch ein Punkt, dass er sich bei WWE zum Beispiel auch nicht wohlgefühlt hat und lieber Schauspielerei machen wollte und in die Richtung gehen wollte und deswegen auch so ein bisschen mehrgleisig gefahren ist, was aber zu WWE dann nicht so, zu dem Lifestyle nicht so 100% gepasst hat? Ich habe da sowas im Hinterkopf.
Hat er nicht bei Sharknado mitgespielt?
Nee, das war Jericho. Hat nicht jeder bei Sharknado mitgespielt?
Aber nee, ich nicht. Die haben mich nicht gefragt. Das finde ich sehr schade.
Aber auch da, also ich habe mich das also auch so eine Zeit lang auch immer gefragt, weil ich fand, so klar ist der so Nische, aber der war ja schon so ein richtig gut aussehender Typ, ne? Besonders als dann irgendwann der Bart dazu kam. Also der ist ja ein richtig attraktiver Mann.
Lecker Bissen.
Lecker Bübsche.
Lecker Schnittchen.
Also und natürlich so dieses Smackdown, das dieses Friday Night Delight, was er da hatte. Die, also er hat dann auch mal dieses World Heavyweight Title Programm mit Jack Swagger, was ja aber auch wirklich schrecklich war. Ich hätte auch irgendwie mal gedacht, da kommt mehr. Aber ich glaube, bei manchen ist so dieser klassische Fall von irgendwie dann klickt's halt nicht, dann soll's nicht sein. Also so wie, ich meine, wir haben ganzen Podcast über so verschwendete Talents gemacht. Also ich glaube, auch den hättest du zu einem gewissen Zeitpunkt da reinstecken können. So, ich glaube, wir sind uns auch einig, wenn wir sagen, der war trotzdem nie super geil am Mikrofon.
Ja.
Das kommt auch noch hinzu. Aber ein AJ Styles hat's halt auch geschafft und so. Der ist super gut im Ring. AJ war aber auch nie der geilste am Mikrofon, muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, auch da ist so richtige Zeit, richtiger Ort, vielleicht auch dann andere Prioritäten gehabt. Dann war es mal das Acting. Dann hat er aber gesagt, ich mache immer noch Backstage-Parcours. Da gibt es ja auch so 100 Videos von, wo er so von Kiste zu Kiste springt. Also ich weiß nicht, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er trotzdem gar nicht so unzufrieden ist mit dem, was er gemacht hat. Dann war er irgendwie noch eine Zeit lang so ein großer, also in Anführungsstrichen ein großer Star bei Lucha Underground, als auch Lucha Underground relativ heiß war.
Bei Impact war er auch, davon nicht vergessen.
Also von daher, ja, das kann tausend Gründe haben und auch einfach keinen. Und vielleicht ist der Grund auch einfach nur Pech an der Stelle.
Ja. Und manchmal ist es auch einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Also, ja, also vielleicht zu einer anderen Zeit hätte der vielleicht bei WWE deutlich besser funktioniert mit dem, was er eben mitbringt. Ich habe auch zeitweise gedacht, so, ach, guck mal, das ist so ein bisschen wie so ein neuer Shawn Michaels, ne? Gerade da mit diesem Zeitlupen-Entrance und mit dem Feuerwerk und mit dem Rockstar-Ding und so. Das passt ja, also vom Look her hat's gepasst, aber ein Problem für mich war halt immer, die Ausstrahlung am Mikrofon und auch so ein bisschen die Ausstrahlung im Ring hat immer gefehlt für mich. Das war immer ein geiler Athlet. Der hat auch bei Lucha Underground funktioniert, weil er da schon ein bisschen gereift gewesen ist. Das ist nochmal ein anderer John Hennigan, John Morrison, wie auch immer, dann gewesen, als er bei der WWF gewesen ist. Oder bei WWE, Entschuldigung. Und da siehst du halt dann eben schon einen Unterschied. Und es war eben auch ein ganz anderes Produkt, wodurch man eben auch nochmal diese andere Seite von ihm besser in Fokus rücken konnte. Und als er dann später wieder zurück zur WWE gekommen ist, da war er halt einfach nur noch eine Ergänzung. Das muss man ganz klar sagen. Das war ein bekannter Name, jemand, den man gut neben The Miz stellen konnte, der dann auch sich für manchen Quatsch nicht zu schade gewesen ist. Passt schon. Übrigens, ich glaube, er war nicht bei Sharknado. Was ich hier in seiner Filmografie sehe, da war er bei Stormageddon. War es das vielleicht?
Das kann auch sein, dass es dann Stormageddon ist. Es tut mir natürlich leid, dass ich das verwechselt habe.
Ja.
Nee, hier. So, pass auf. 2017, Sharknado 5, Global Swarming, Fernsehfilm.
Ach, okay. Hab ich ihn übersehen?
Kann sein. Das ist einer von drei Filmen in seiner Filmografie, die man anklicken kann bei Wikipedia. Also ich weiß nicht, wie du das übersehen hast.
Ich bin auf der englischen Seite, deswegen.
Ja, ich bin auf der deutschen Seite.
Na ja, gut. Vielleicht die deutsche Seite einfach scheiße. Egal. Machen wir weiter. Also ich mochte den halt eigentlich immer, das muss ich auch mal dazu sagen.
Ich
fand auch. Bei M&M war der super, bei Lucha Underground war natürlich ganz stark, ne? Und ansonsten fand ich den auch immer echt eine gute Ergänzung auf der Karte und habe mich das auch sehr oft gefragt. Deswegen kann ich das verstehen. Dann noch fragt der Sebastian, könnte Money in the Bank zu einem der Big Four bzw. Big Five aufsteigen oder wird's der King of the Ring seine alte Stelle wieder einnehmen? Mella, wie siehst du das?
Ich weiß nicht. Also ich bin ein sehr großer Fan von Money in the Bank. Also da sehe ich eher als den King of the Ring, auch wenn der natürlich mehr Prestige hat und eine längere Historie. Aber ich mag einfach, dass sich da lustige Spots ausgedacht werden, dass Leute aus großer Höhe fallen und sich halb töten. und man im Bestfall eben diesen Briefcase-Überraschungseffekt hat, wo einer mit dem Briefcase hier am besten noch einen ewig langen Entrance runterrennt, um den einzucachen und dann vielleicht doch nicht. Und man hat diese immerwährende Gefahr einfach, ne, dass sobald der Main Event rum ist und eine Musik spielt, dass es soweit sein könnte oder ähnliches oder halt der Champion gerade angeschlagen ist. Also von daher, wenn ich mich jetzt zwischen den zwei entscheiden müsste, dann würde ich definitiv Money in the Bank sagen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir dann einen weiteren Big Pay-Per-View neben eben den klassischen anderen überhaupt brauchen. Beziehungsweise ob man das überhaupt zwingend als solchen bezeichnen muss.
Ich finde ja, momentan ist Money in the Bank sowas wie 4,5, also in diesem Big Four. Also so fühlt er sich momentan an. Ich finde, der hat schon eine kleine Sonderstellung, aber man geht halt mit dem noch nicht all in. King of the Ring ist für mich ein Goodie, mehr nicht.
Ja.
Kai. Also, wir haben es ja auch schon ganz oft auch im Podcast und in Reviews so angesprochen. Also, Money in the Bank ist schon Big Five. Also, so wird es ja auch verkauft in den letzten Jahren. Und wie oft haben wir schon gesagt, oh ja, jetzt ist so ein bisschen diese Flaute gewesen. Ah, jetzt kommen wir wieder in die heiße Phase, weil jetzt ist Money in the Bank und dann kommt der SummerSlam. Also, das ist immer so der Kickstarter für wieder, jetzt gehen wir aus dem WrestleMania-Loch raus. Also für mich ist Money in the Bank ganz klar in den letzten Jahren Big Five geworden. Und King of the Ring halt eben nicht. Also das war jetzt einmal, weil man da was gewonnen hat und das Bedeutung hatte. Aber ansonsten bleibe ich auch bei meiner Meinung, war der King of the Ring davor die letzten Jahre immer egal.
Ja.
So ja. King Woods und Queen Selina und schieß mich tot.
Komplett ja. Verdrängt.
Ja. Das ist richtig. Ich finde es so ein bisschen, ich finde, es fühlt sich größer an als Backlash und Konsorten, Money in the Bank. Aber man ist noch nicht bei SummerSlam oder Royal Rumble Niveau. Man ist vielleicht so mit Ach und Krach auf Survivor Series Niveau.
Ja.
Aber noch nicht ganz so. Also deswegen meine ich so bei Big Four ein halb quasi. Und man hat auch noch nicht diese Tradition von der Survivor Series, die einfach jetzt seit, oh Gott, über 30 Jahre zurückgeht, ich bin alt.
Ja, aber Survivor Series ist ja auch ganz klar auf dem absteigenden Ast, ne?
Ja, ich meine, man hat jetzt ja nochmal versucht, mit den Wargames das nochmal so ein bisschen zu pushen, da so einen neuen Twist reinzubringen. Aber ja, bin ich bei dir. Survivor Series war ja auch immer der Big Four Pay-Per-View, der am wenigsten gezogen hat. Ist einfach nur mal so. Dann wurde hier nochmal gefragt, was haltet ihr von Eddie Thorpe? Das hat der Jona Grohe gefragt. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum, aber ich mag ihn sehr. Hat für mich eine sehr gute Ausstrahlung und hat sein Potenzial schon gezeigt. Wie seht ihr das Potenzial Richtung Hauptkader? Eddie Thorpe ist der ehemalige Carl Fredericks und hat jetzt ja so ein bisschen...
Ah, ja klar, sorry.
Dieses ehemalige, hat ja dieses Ureinwohner-Gimmick quasi, also Native American-Gimmick, was bei ihm stärker befördert. Ich finde, der hat was, ich weiß aber nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das fürs Main-Roster reicht. Der ist ein bisschen unique. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ansonsten fragte Tangaluga noch, seht ihr Niederlagen wie Beckys Niederlage gegen Rhea Ripley bei WrestleMania als eindeutig? Clean ist vielleicht nicht das beste Wort, da ja nicht geschummelt worden ist. Beim Match wurde ja andauernd betont, wie gesundheitlich angeschlagen Becky war. Liebe Mella, war das kein richtiger Sieg von der Rhea Ripley?
Doch, natürlich. Also, wenn man so sieht, dann muss man ja auch sagen, ja, Rhea Ripley hatte eine Stunde vorher eine Panikattacke, eine höllische. Also, eigentlich ist das ja even dann wieder. Also, ich finde so, das klingt so blöd, aber so reale Umstände in Anführungszeichen spielen bei Story-Siegen oder bei Wrestling-Siegen eigentlich keine Rolle, weil es eigentlich niemanden interessiert und erst in Zeiten von Social Media natürlich die Leute mehr wissen, als sie es früher getan haben und manchmal auch, als sie sollten. Und dementsprechend, ja, war das trotzdem ein cleaner Sieg, egal ob Becky jetzt krank war oder nicht.
Und es ist egal, weil es Wrestling ist.
Ja, eben, ja, das meine ich ja mit, ne? Was ja. Hat diese reale Krankheit mit dem Wrestling-Match zu tun?
Eben, das beeinflusst vielleicht die Qualität vom Match, weil dann vielleicht einen nicht ganz so mitgehen kann, wie eigentlich gedacht, aber Ergebnisse sind ja
Schall und Rauch
im Wrestling, genau das. Und das, wie die jetzt zustande gekommen ist, ob da jetzt jemand einen Schnupfen vorne weg gehabt hat oder sich einen Fuß vertreten hat oder auf dem Katzenspielzeug sich das Knie verdreht hat zum Beispiel, da weiß man's nicht.
Oh,
so.
Oh, das war so gut.
Das war ein Insider.
Ja.
Machen wir weiter. Tangaluga hat mich auch noch gefragt, war es damals normal, Namen von berühmten Leuten zu klauen? Sting und Sid Vicious fallen mir da ein, gibt sicherlich noch mehr. Hat das die Fans nicht gestört? Und Sting klaut dann auch noch Ric Flairs, wuh! Wie konnte er damit durchkommen? Stellt euch vor, heutzutage kommt ein Wrestler namens Brad Pitt in die WWE und sein Catchphrase ist Daniel Bryan's Yes. Da kann ich erstmal sagen, zum Glück gibt's ja heutzutage Markenschutz, das heißt, der Name Brad Pitt, der ist wahrscheinlich gesichert. Ganz einfach. Deswegen konnte man sowas noch machen. Und, aber pro Markenschutz, lieber Tangaluga, wusstest du eigentlich, dass der Wrestler Sting die Rechte an dem Namen trägt und nicht der Musiker Sting? Damals konnte man das machen, weil es A, die Künstler nicht gestört hat und weil es B, auch die Fans nicht gestört hat, weil die meisten, ich bin ehrlich, glaubt ihr, dass amerikanische Fans gewusst haben, dass der Sänger von den Sex Pistols auch Sid Vicious hieß? Ich glaube, das ist eine relativ kleine Zielgruppe. Bin ich ehrlich. Kai, wie siehst du das?
Ja, ich bin da komplett bei
dir. Ja, Tito.
Ne? Also es ist eine andere Zeit. Heutzutage hast du Markenschutz und bla bla. Auch das Woo von Sting ist ein anderes Woo als das von Ric Flair. Also nicht so kleinkariert sein. Das macht das die Freude am Wrestling nur kaputt, wenn man sich über sowas zu viel Gedanken macht. Und das ist nicht gut. Ich war auch mal so. Das ist nicht gut. Genau, auch die Frage, seit wann sind die Werbepausen bei PLEs von WWE 6 statt 3 Minuten und warum? Wie findet ihr das? Treibt WWE es zu weit? Erstmal, WWE bestimmt das nicht, sondern das macht Peacock. Also WWE hat damit nichts zu tun. Die sagen, wie Peacock sagt, wir wollen so lange Werbung da rein haben und WWE sagt, als jemand, der die Rechte an den Shows verkauft hat, machen wir so, Chef, ihr habt die Million bezahlt, wollt ihr eine halbe Stunde Werbung haben? Machen wir auch. Guckt zwar keiner mehr zu, aber machen wir auch. Man hat vielleicht gemerkt, längere Pausen, in denen man Werbung bringen kann, bringen entweder mehr Geld oder sorgen dafür, dass Zuschauer sich irgendwie anders informieren über bestimmte Dinge, vielleicht eine andere Bindung zu den Shows haben. Aber im Zweifelsfall geht es einfach nur darum, dass man mehr Werbung verkaufen kann. Und wie ich das finde, naja, ist halt ein guter Grund, weshalb man WWE dann einfach am nächsten Tag guckt, damit man die ganzen Trailer wegskippen kann, notfalls.
Yes.
Oder?
Also deswegen ist es mir, also es stört mich die eine Nacht im Jahr, die ich bei Chris übernachte, vielleicht, wenn wir den Rumble live gucken.
Ja.
Aber ansonsten, ich mit meinen 28 Jahren, bald 29, bin auch natürlich viel zu alt, um das live zu schauen. Von daher wird das einfach am nächsten Morgen geguckt.
Ja, deswegen. Und wie gesagt, im Zweifelsfall, es hat, solche Entscheidungen haben meistens einen Grund, Geld.
Ja.
It's easy as that. Und wenn dann 3% der Zuschauer sagen, oh nee, das gucke ich mir nicht an. Dann sagt man, na gut, haben wir aber trotzdem viel Geld mit verdient. Macht nichts aus.
Oh nein.
Ja, so ist es halt eben. Wir haben noch zwei kleine Fragen hier vom Ultimate Warrior. Er hat zum einen gefragt, kann ein potenzieller Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen Sieg auf das Verfahren von Vince McMahon haben? Die beiden sind ja enge Freunde.
Das ist eine Markus-Frage.
Ey, ganz im Ernst, also in einer funktionierenden Justiz darf das keine Konsequenzen
haben. Es ist Amerika. Man muss es trotzdem sagen, es ist aber Amerika.
Ja, ich kann es nicht abschätzen, ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal nein, weil ich noch an das Gute im Menschen glaube.
Ach, Olaf. Gutgläubiger kleiner Olaf. Das Schlimme ist, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber jetzt mal ganz ehrlich, kann ich mir vorstellen.
Kommt nicht ein bisschen darauf an, auch wie das Verfahren schlussendlich ausgeht, ob es dann mit Geschworenen ablaufen wird oder dann eben auf einem anderen Wege, in welche Richter es laufen wird und so weiter und so fort. Ich zu viele Faktoren, die ich jetzt gerade so nicht im Bilde habe. So, und dann fragt ihr noch, da es ja keine No-Holds-Bart-Folge gibt, ihr müsstet eine Woche in eurem Bad verbringen. Was würdet ihr alles mitnehmen? Ihr dürft nicht raus und es darf auch niemand zu euch.
Kai. Essen? Also irgendwas, ja, wovon man so viel essen kann, was auch simpel ist, was man auch gut storen kann. Auf jeden Fall irgendwie eine Decke. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, brauche ich ein Handy-Ladekabel und WLAN und dann lässt du mich da 2 Wochen drin.
Was? Also ich würde als erstes mal ein Bett mitnehmen oder eine Matratze zumindest.
Kannst du in der Wanne schlafen?
Hast du schon mal in der Wanne geschlafen?
Nö.
Ich habe schon mal in der Wanne
geschlafen. Hast du in euer Bad eine Matratze rein?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Ja, so längs an der Seite, eine kleine, eine schmale.
Ja, Olaf ist halt auch klein, ne?
Stimmt, ja, fair enough. Olaf kostet 2 Mal in die Badewanne.
Nee, aber also ich hab mal in der Badewanne geschlafen, das ist kein Spaß. Und nicht für eine Woche. Besoffen für eine Nacht? Ja. Für eine Woche? Nein.
Du kannst ja die ganze Woche besoffen sein.
Genug Alkohol nehme ich mit, eine Woche lang. Ist auch nicht gesund.
Also ich brauche wirklich, ach, gib mir ein Tablet und ich hab einen Stromanschluss da. Ich habe Wasser kommt aus dem Hahn, ich kann immer auf den Pott gehen. Ey, I'm good.
Bestes Leben. Vielleicht also noch ein Buch.
Ja, ich hab ja mein Handy, also. Ja, gut. Also ich habe so, mein Pile of Shame auch so an Serien ist so groß, ne? Ich hol da mal Sopranos nach oder sowas, weißt du? Also so Sachen, wo ich sage, muss ich immer mal gucken. Also gar kein Thema. Vielleicht gucke ich zweimal How I Met Your Mother. Also
einmal Lost.
Ja.
Es ist die Woche vorbei.
Also ich bin da sehr entspannt. Okay. Ich kann mal One Piece, kann ich viel nachholen. Also gar kein Thema.
Also ich würde auf jeden Fall eine Matratze mitnehmen, essen, trinken. Ja klar, und dann halt irgendwie Flatscreen, einen großen und einen Computer und eine Playstation.
Mein Gott, was passt denn in einem Bad?
Redest du über Badezimmer oder Wohnzimmer?
Ich baue einfach die Badewanne um. Das kommt dann einfach alles in die Badewanne gestellt.
Olaf braucht zum Umziehen 400 Tage, aber will mir dann sagen, ich baue einfach mein Badezimmer um.
Ja.
Erzählt mir aber, oh nee, da geht ich habe heute zwei Regale angeschraubt, ich kann nicht mehr. Aber jetzt wird er mir sagen, ich baue mal in einer Woche mein Badezimmer um oder was.
Ja, so mache ich das. Löcher bohren kann ich gut.
Ich mach einfach Löcher in die Badewanne.
In die Badewanne, ja klar. Und dann einfach das irgendwie da reindübeln. Ja. Einfach schön diese dicken, kennst du diese Metalldübel, die du reinschraubst, die dann so die Beine nach außen stellen, da machst du alles mit fest.
Ja.
Auch in der Badewanne.
So eine Art Pimp My Ride wird das da, so Pimp My Badezimmer, wenn du da drin warst.
Genau, überall nur Fernseher.
Wir haben dir eine PlayStation 2 in dein Bad eingebaut.
Genau. Ja. So sieht's nämlich aus. Und dann sind wir auch schon mit der ganzen Geschichte hier durch, oder? Habe ich eine Frage übersehen, Leute?
Ich glaube nicht.
Okay. Möchtet ihr noch was sagen?
Ich gucke jetzt die neue Folge The Boys. Nicht in meinem Badezimmer. Sondern auch
löblich.
Sondern im Wohnzimmer, ganz normal.
Ich gehe die Katze streichen.
Ich gehe jetzt Pizza essen.
Ey, wir haben alle einen guten Plan, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Also, finde ich stark.
So sieht's aus. Und wenn ihr noch einen Plan braucht, dann hört natürlich gerne bei unseren Supporter-Inhalten rein. Das Magazin.
Was ist natürlich ein Übergang.
Was?
Richtig krasse Überleitung.
Ja. Ne, das Magazin nicht vergessen. Da geht's dann immer um das ganz aktuelle Geschehen aus der ganzen Wrestling-Welt diese Woche mit Shaggy und meiner Wenigkeit. Und NXT hatten wir auch noch auf dem Plan. Und nächste Woche geht's natürlich dann auch im gewohnten Tonus weiter. Jede Menge Content, den es da zu hören gibt. Und da sind wir auch schon bald auf dem Weg Richtung SummerSlam. Also da noch einiges zu hören von uns. Und ich würde sagen, damit mache ich hier den Deckel drauf und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.